Ja, guten Tag. Ich freue mich, wieder im Haus Gottes sein zu dürfen und einfach nur live Gottesdienst, nicht nur im Internet allein oder im Fernseher allein einen Gottesdienst zu erleben, sondern auch live, dass wir zusammen, wo zwei oder drei zusammenkommen, dass wir Gott loben, dass wir Gott preisen und Gott kennt uns. Gott weiß, was wir sind, und wir haben auch in diesem Lied gehört, wichtig ist bei Gott, was bin ich bei ihm? Wie sieht Gott mich? Und ich werde heute und am Freitag und am Samstag Menschen betrachten wie David oder Elia. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und doch voller Widersprüche. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, war der eine auch, der Elia, so als er auf dem Karmel die große Siege Gottes erlebte, dann hört nur einen so kleinen Spruch von so Weible und dann haut er ab. So, und David, ein Mann voller Widersprüche, und doch Gott hat ihn lieb gehabt. Und die Frage ist mir, was mich interessiert, warum war er ein Mann nach dem Herzen Gottes? Was hat er getan? Wie hat er gelebt? Zuerst einmal ein paar Sachen, damit wir uns ganz klar verstehen. Er war ganz natürlich und ganz normal. Er war einfach Mensch. Und Gott will uns sehen als Menschen, nicht als Superheiligen. Wir denken an diese Männer in der Bibel, wie Elia, wie Abraham, wie Moses. Das waren einfach wunderbare, herrliche Leute, die nie einen Fehler gemacht haben. Nein, das waren unter Umständen Verbrecher. Und Gott hat gerade diese Verbrecher angenommen als seine Kinder, sogar als Könige eingesetzt, wie David hier zum Beispiel. Er hat Höhen und Tiefen in seinem Leben gehabt. Er wurde dann König durch eine Tat, indem er den großen Riesen erschlagen hat und so weiter, diesen Goliath. Da haben die Leute auf der Straße gesungen, Saul hat 1000 erschlagen und David hat 10.000 erschlagen, also er war ein Superstar zeitlang, so wie irgendein Fußballspieler oder großer Musiker. Und doch war der ganz normale Mensch, wurde gejagt und getrieben, verfolgt von diesem Widersacher, seinen Schwiegervater war er zeitlang, er war ja sein Schwiegervater, von diesem Saul. Ja, er hatte Stärken und Schwächen. Und das ist, was Gott gefällt, wenn man zu seinen Schwächen und Stärken steht. Nicht nur über den Helden spielt. Ich mach's, ich schaff's, ich, und so weiter. Nein, ich kann's nicht. Es geht nicht. Und am Schluss, wenn ich den David angucke, wie er am Ende war, hatte kalte Füße gehabt. Verstehst du? Und zitterte. Hat wahrscheinlich Alzheimer gehabt. So, wenn ich seine Geschichte lese. Er hatte seine Stärken und seine Schwächen gehabt. Er hat sehr viele Fehler gemacht. Und trotzdem hat Gott ihn erwählt als ein Mann nach seinem Herzen. Das zweite Buch Samuel ist die Geschichte von David, seine Zeit, was er alles gewesen ist. Er hat Angst gehabt, er hat sich versteckt, er ist geflohen. Ja, er ist sogar stellenweise gescheitert, er ist als Vater gescheitert. Er hat seine ganzen Söhne, sie starben nur wegen seiner Fehler, und die haben ein inneres Brandmal gehabt, wie dieser Absalom, der verfolgt den Vater, weil der Vater mit ihm nichts zu tun haben wollte. Also er war kein großer Superheld, er war ein normaler Mensch. Und genau das ist, was der liebe Gott sucht. Er sucht Menschen, die ganz normal sind. Dieser David war ein vielseitiger, vielschichtiger Mensch. Er konnte sogar durch Musik Teufelsvertreiben oder Dämonen oder Depression. Er machte Musik und da fuhr dieser böse Geist vom König Saul weg oder quält ihn nicht mehr. Das ganze zweite Buch Samuel redet darüber. Vom Beginn, als der Saul sein Leben hingibt, wie auch immer. Ich will das Typische an David hier einfach herausarbeiten und uns einfach vor Augen führen. Es ist so wichtig zu wissen, Gott liebt ganz normale Menschen, keine Pharisäer und keine Schriftgelehrten, keine aufgesetzten Menschen, die super fromm gehen, jeden Sonntag gehen sie in die Kirche und beten Gott an und preisen und so weiter. Nein, Gott liebt Menschen, die Höhen und Tiefen kennen, die von dem allen wissen. Als der Junge kommt, ein Amalekiter, und erzählt dem David hier, 2. Samuel 1, Vers 2, und erzählt, dass der Saul tot ist, und denkt, er kriegt jetzt eine Belohnung, er bringt ja den ganzen Schmuck von Saul mit und sagt, guck mal, das habe ich getan, ich habe den Saul getötet, als er mich gebeten hat zu töten, weil er merkte, ich kann die Schlacht nicht mehr gewinnen. Er war betroffen, Er ließ den Mann gleich erschlagen. Warum? Er war nicht schadenfroh. Und das Typische an einem Menschen ist, einem guten Menschen, was Gott gefällt, dass er nicht schadenfroh ist. Wenn es dem anderen schlecht geht, dann betet man oder dann nützt man die Schwäche des anderen nicht aus. Und der Junge wollte irgendwie was, vielleicht eine Anerkennung machen. Und dabei hat er gelogen noch und wollte für seine Lüge belohnt werden. David freute sich nicht über Leute, die tot waren. Schadenfroh, vor allem auch sein Freund Jonathan hier. Sie haben einen Bund geschlossen. Der Teufel ist es, der Schadenfreude schürt und sagt, guck mal, denen geschieht es recht. Jetzt haben sie das, jetzt bekommen sie das, was sie verdient haben. Ich lese hier in der Bibel 2. Samuel, die Edelsteine in Israel sind auf deinen Höhen erschlagen, sagt David. Und wie sind die Helden gefallen? Für ihn war Saul auch ein Held. Als er in der Versuchung war, in der Höhle Adulam, dann hat er gesagt, ich werde den Mann nichts Böses tun, denn der ist ein Gesalbter Gottes. König Saul war ein Gesalbter Gottes und hat sich nicht an den Gesalbten vergriffen, nur einen Zipfel abgeschnitten und sagt, guck mal, wem gehört dieser Zipfel? Und dann guckte Saul, das war sein Mantelzipfel, nur ein Zipfel. Verstehst du, aber er hätte ihn töten können. Er war in seiner Hand, aber er hat es nicht getan. Hat nichts getan. Und jetzt, als der Saul tot ist, die Edlen, die Helden sind gefallen. Obgleich Saul David schlecht behandelt hat, zeigte der junge König hier weder Hass noch irgendwelche Befriedigung über seinen Tod. Noch irgendwie, wenn ich so die Wehklage nachher höre, auch für Saul, sehr traurig, sehr betroffen, dass so fallen die Heiligen, so fallen die Menschen. Und an dieser Stelle des Berichts bat David Gott um Weisung, wie soll er sich verhalten, wo soll er König werden. Jetzt könnte König werden über ganz Israel, aber Gott sagt, fang ganz klein an, fang in Juda an, fang in Hebron, in der Stadt deiner Vorfahren. Dort könntest du als König dich ausrufen lassen. Er fragte Gott, was soll ich tun? Auch jetzt hier der große Saul ist gefallen, der war eines Hauptes länger, lesen wir in der Bibel, also großer Kerl, der ist gefallen. Er fragte Gott, was soll ich tun? Männer nach dem Herzen Gottes fragen immer, was soll ich tun? Was ist richtig? Was ist dein Wille? Was möchtest du, dass ich tue? Und Gottes Antwort war, zieh nach Hebron, fang ganz klein an, fang mit der Picke an. Und David hat als König mit der Picke angefangen. Hier lag Abraham, hier lag Sarah, war nur 30 Kilometer weg von Jerusalem. Jerusalem war noch nicht die Hauptstadt des Landes. Dort in Jerusalem residierten die Jebusiter, ein kanadisches Volk. Und in Hebron, da waren die Enakskinder noch. Und so weiter. Und Hebron hat er eingenommen und zu seiner Königstadt gemacht. Dort, wo die Riesen herkamen, dieser Goliath auch dorthin hausierte, die Stadt, dort soll er anfangen. Bei dem größten Feind, bei den größten Widersachen, da fängst du an in Hebron, fängst du deinen Dienst an. Hebron ist eine alte Stadt, uralte Stadt. Schon im 3. Jahrtausend vor Christus, war sie gegründet. Nur nebenbei, damit wir wissen. Da, wo die Urahnen sind, dort fängst du an. Die Stadt wird in der Bibel an zahlreichen Stellen erwähnt. Und die Nachkommen vom Judenstamm, der Judas, Josua Kapitel 21, hat das Erbteil bekommen. Kaleb, der sagt, die Stadt nehme ich ein. Die Riesen, die uneinnehmbare Stadt, die nehme ich ein. Und so wurde es Stück für Stück eingenommen. Und da begann David sein Reich. Davids Herrschaft beginnt in Hebron, wo noch fremde Mächte herrschen, wo noch viel durcheinander ist, wo die Riesen herkommen, wo Finsternis gibt, wo die Sünde und Zauberei ist, in einer uralten Stadt. Manche denken, wenn ich Christ werde, komme ich sofort in eine heilige Gemeinde, alles vollkommen, alles perfekt. Nein, du musst anfangen in Hebron. Das ist die Stadt, wo du anfängst zu herrschen über dein die Gefühle, dein Willen, dein Verstand. Gott liebt die Menschen, die sich selbst beherrschen. Und David war so einer, der musste ganz von ganz klein lernen, sich selbst zu beherrschen. Die wahre Freiheit beginnt mit der Freiheit des Geistes. Hier ganz wichtig. Und dann erst die Freiheit der Seele und des Körpers. Aber zuerst einmal des Geistes. Wenn dein Geist nicht frei ist, wenn du verklemmt bist, wenn du noch belastet bist mit irgendetwas, kannst du Gott nicht dienen, kannst du Gott nicht finden. Ich lese im 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 22, da heißt es, Hebron war 7 Jahre von Zoan, also vor Zoan in Ägypten gebaut, also eine uralte Stadt. Was glaubst du, was da für Zauberei, was für Hokuspokus in dieser Stadt war? Und wir müssen dort anfangen, wo wir lernen zu siegen, wo wir lernen zu überwinden. Und dort begann der Kampf. Und ohne Kampf keine Krone. Die Erlösung war uns schnell gegeben worden. Also wir können in 5 Sekunden erlöst werden. Aber um siegreich zu sein, da brauche ich ein Leben lang. 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre. So, und deshalb fange vom Ziel her zu leben. Einfach vom Ziel. Und er fing in Hebron an. Jerusalem ist noch in Jebusiterhand. Die muss jetzt noch eingenommen werden. Aber nachdem du dich im Kleinen bewährt hast, kannst du nachher die großen Brocken packen. Und David hat schon gelernt, hier Hebron einzunehmen. Und als er das hatte, dann sagte er das nächste Etappe. Und das erst nach 7 Jahren. Dann nehme ich Jerusalem ein. 2. Samuel Kapitel 5, Vers 6 lese ich hier. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter und die Bewohner des Landes. Aber 7 Jahre danach, nicht sofort gleich die ganze Welt erobern, gleich Weltevangelist, so ein Billy Graham werden. Nein, man fängt ganz klein an. Und sie sagten zu David und diese Jebusiter, du wirst hier nicht reinkommen, David. So ein Kasperle da, so ein Israelit da, verstehst du, ein Hirtenjunge. Wie willst du da die Stadt einnehmen? Und David nahm die Bergfeste ein und hat dann zu seiner Hauptstadt gemacht. Und darum ging er nach Hebron, um zuerst mal zu üben. Und wir brauchen auch Plätze, wo wir zuerst mal üben, wie man regiert, im Kleinen, wie man sich beherrscht. Wer seine Wohnung nicht kontrolliert, wer seine Familie nicht kontrolliert, wer seine Firma nicht beherrscht, der kann kein Reich beherrschen. Und deshalb muss David lernen, im Kleinen. Und er hat schon gelernt, im Kleinen. Als er dann zum Goliath ging, hat er gesagt, König Saul, als ein Löwe mal kam und meine Schafe stehlen wollte, da bin ich aufgesprungen und hab den Löwen zerrissen und das Schäfchen dem Löwen entrissen. Und dann kam ein Bär noch, stell dir mal vor, es wird noch drastischer, noch kräftiger. Das habe ich auch gemacht. David hat im Kleinen gelernt, sich zu bewähren. Und wer nicht im Kleinen lernt, sich zu bewähren, der muss bei Großen nicht probieren. Der schafft es nicht. Das kann ich schon schriftlich geben. Ja, er ging mit seinen beiden Frauen, die er damals noch hatte, als er noch auf der Flucht war, die Michal, die Tochter vom Saul hat er gehabt und so war er so dorthin und wohnte als König in Hebron und bewährte sich. Gott braucht bewährte Leute. Das ist ein Mensch oder ein Mann oder eine Person, die Gott gefällt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes war er, der sich bewährt. Und die Leute, die in der Umgebung des David damals waren, das waren Leute, die mit dem König nicht zufrieden sind, die Schulden hatten oder die sonstige Probleme hatten. Das Gesindel waren seine Freunde. Das waren keine guten, tapferen Leute, sondern die Schulden hatten, die mit dem König unzufrieden waren und die sonst irgendwie komisch waren. Das waren seine Leute. 400 Leute hat er etwa gehabt, damals zu der Zeit. Und mit diesen Leuten flieht er. Mit diesen Leuten musst du leben. Ich habe neulich gesagt, dem Reich Gottes zu dienen, das ist nicht so einfach. Da hütet man lieber einen Sack Flöhe. Aber du siehst hier, diese Leute hat er in seiner Umgebung gehabt. Mit diesen Leuten muss er zurechtkommen. Das waren komische Leute, mit dem König zufrieden. Und jetzt will der David auch mal ein König werden. Werden Sie mit mir zufrieden sein? Diese Herrschaft über Juda allein dauerte 7 Jahre. Das ist eine göttliche Zahl. 7. Dort darf er sich bewähren. Gott wollte sehen, wie geht er mit seinem Widersacher Saul um, mit seinem Feind, mit diesen komischen Leuten, die ihn begleitet haben, diese 400 Mann, der Joab, sein Neffe, das ist auch kein Heiliger, das ist ein harter Bursche, der hat ihm viele Probleme gemacht in seinem Leben. Wie geht er mit den Problemmachern um, mit Leuten, die Probleme machen? Ein Mensch nach Gottes Herzen ist ein Mensch, der mit Problemen umgehen kann und gelernt hat, die Widersacher zu ertragen und zu vertragen. Und dann weiter nördlich in Jabesh, da in Gilead, ist die große Schlacht. Und dort wird dann dieser Saul getötet. Und dann macht er dem König Saul noch eine ehrenvolle Bestattung. Verstehst du? Schau, Gott wollte sehen, was machst du mit deinem Saul? Und jeder hat seinen Saul. Und jeder hat seinen Judas. Und jeder hat seinen Teufel. Und was weiß ich wen, an seiner Seite, der ihn verfolgt und belastet. Was machst du jetzt mit dem König Saul? Wie behandelst du ihn? Und er hat sogar die Leichenrede oder Leichenlied gesungen und hat die Leiche ehrenvoll bestattet. Und denn die Söhne hier von in Gilead, die haben dann diesen Saul öffentlich aufgehängt und er hatte von den Pfahlen runtergeholt und gesagt, schon, das ist ein König, der muss königlich behandelt werden. Und Gott will, und das ist, was hier aus dieser Geschichte mir rauskommt, Gott will, dass wir lernen, alle Menschen königlich zu behandeln. Auch wenn sie Skanoven sind, auch wenn es Lumpen sind, auch wenn es auch so wie der Saul hier einem sehr viele Probleme gemacht hat, behandle ihn königlich, wie ein König. Ein Mann nach dem Herzen Gottes behandelt andere Menschen wie ein König. Und David sandte Botschaft hier zu den Leuten in Gilead und hat ihnen gedankt und mitgeteilt, sie haben gutes Werk getan, auch gelobt. Dann lese ich weiter, da sind die Kinder von Saul, die Nachkommen, der Ischboschet einer und dann der Abner, ein Heerführer im Lager Sauls. Er behandelt die Leute freundlich und nett. Lies mal 2. Samuel, Kapitel 2, Vers 8 und die folgenden Verse. Und das ist ein Zeichen, wie ein Mensch, der den Geist Gottes hat, reagiert, wie er umgeht, auch wenn der Mensch Konflikte gemacht hat und so weiter. Gott wird alles richten und Gott wird alles urteilen. Wir sind nicht der Herrgott, sondern wir müssen einfach Gott überlassen. Herr, die Sache ist dein, egal ob jetzt nun der Himmel ist oder hier das Irdische, wir müssen Gott überlassen. Wir sehen dann den Abner hier, der hat den Bruder des Joabs getötet, diesen Asael. Und dieser Joab, das war so ein Bluträcher. Gott will nicht, dass wir uns rächen, sondern dass wir Gott überlassen. Aber du siehst, der Neffe, das lag in der Familie, Blutrache lag damals im Orient, war es ganz groß. Und Gott ist der Vergelter und nicht die Menschen. Gott ist der straft. Deshalb Gottes Gegenwart, Gottes Wille und so weiter kommt nicht von selbst. Wir müssen es zulassen und wir müssen es gewähren lassen. Wir lesen dann in 2. Samuel Kapitel 3, Vers 1. Ich überfliege es nur. Da gibt es so viele Anhaltspunkte, wo man anhalten könnte und betrachten könnte. Aber ich überfliege es. Und es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. Auch nachdem der Saul tot war, war ein langer Kampf. Aber David gewann immer mehr an Macht und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. Weißt du, da gab es Kampf. Ohne Kämpfe geht es nicht. Viele Menschen denken, wenn ich Christ werde, da habe ich keine Kämpfe von meinem alten, früheren Leben, von dem alten König, vom Saul. Nein, das Leben geht weiter, der Kampf geht weiter. Im Folgenden erfährt man immer wieder, dass hier einiges passiert, dass einiges geschieht, was einem so gar nicht schmeckt und einem gar nicht gefällt. Aber wir müssen gewähren lassen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes lässt die Dinge zu, ob es einem passt oder nicht, ob es den anderen passt oder nicht. In Hebron werden David Söhne geboren, 6 Söhne von 6 verschiedenen Frauen. Also, und jedes Kind war anders. Und das ist erschütterlich, verstehst du? Wenn jeder Bruder dein Halbbruder ist und von einer anderen Frau, das ist ein anderer Charakter, anderes Temperament. Und da muss man auch jetzt die ganzen Söhne zusammenhalten. Und es gab ein großes Problem im Hause Davids, diese ganzen 6 Söhne zusammenzuhalten, richtig zu erziehen. Das hat er nicht geschafft. Und ich muss manchen Eltern auch bewundern und sagen, vieles schaffst du nicht. Selbst wenn du gute Voraussetzungen hast, denkst, bist gut gebildet, also solide Grundlage, du kannst nicht über deine Familie verfügen, denn jeder Mensch ist anders, von einer anderen Frau, hat ein anderes Gemüt, hat eine andere Seele, eine andere Erbmasse, andere Gene. So, und es ist so schwer, jetzt alle 6 zusammenzubringen. 6 ist die Zahl des Menschen. 6 Söhne hat er in Hebron gehabt, nur nebenbei. Und es gab sehr viel Bedrängnis in der Familie Davids. Wir werden nachher noch kurz den Absalom betrachten. Absalom hat so ein inneres, unsichtbares Brandmal gehabt. Mein Vater mag mich nicht, warum auch immer. Er versteht mich nicht. Er kümmert sich nicht um mich, nimmt keine Zeit für mich, hat keine Zeit, er will mich gar nicht sehen. Und wir lesen und wir sehen auch die Geschichte von Absalom, also man will gar nicht sehen und was auch immer ist. David war ein Mensch voller Widersprüche, politisch, familiär, religiös auch, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und dann, er hat Macht und dann kann er diese Macht nicht richtig anwenden und gebrauchen. König Davids Charakter war sehr vielschichtig. Und Gott liebt Menschen, die normal, natürlich sind, die so sind, wie sie gewachsen sind. Ein schöner, bräunlicher Junge. Ja, so steht es von David. Wie kann das sein, dass Gott ihn trotz all den Schwächen liebte, ein Mann nach dem Herzen Gottes? Ich habe oft gefragt, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein Gauner. Versteht? Und Gott liebt vorwiegend anscheinend Gauner, denn Jakob hat er geliebt, war auch ein Gauner, ein Schlitzohr. Verstehst du da? Die anderen, die waren nicht so perfekt. Was war der Grund, dass der liebe Gott den David so wählte? Wenn ich die Biografie von David anschaue, er entwickelt sich über einen langen Zeitraum. Das ist nicht nur ein Tag das und am nächsten Tag das. Weißt du, Gott schaut nicht, was du an einem Tag tust oder an dem nächsten Tag nicht tust. Er sieht das Leben als Ganzes. Wie sieht unser Leben als Ganzes? David war ein widersprüchlicher Mensch, ein fehlerhafter Mensch. Er hat Haufen Fehler gehabt. Wenn ich anfangen aufzählen würde, ich habe mir mal eine Liste gemacht, um mal so aufzuzählen, die Fehler, die David gemacht hat, die werde ich heute nicht betrachten. Ich werde vielleicht morgen noch ein paar Gedanken sagen, die letzten Tage Davids. Weil da so viel ist in diesem Leben von David. Er war nicht perfekt. Wir denken, Saul wäre ein Versager und jetzt wird David ein perfekter König werden. Auch Salomo war nicht ein perfekter König. Weißt du, kein Mensch ist perfekt. Nobody is perfect. Das muss uns klar sein. Wenn wir das begreifen, begreifen wir auch das Christsein. Manche Leute glauben, ich bin vollkommen heilig. Habe ich auch geglaubt. Weißt du, was heilig ist? Ich habe in Frankreich in der großen Kirche in Reims mitbekommen, was ein Heiliges ist von einem kleinen Jungen. Der Junge betrachtet die Kirchenfenster, diese bunten Glasfenster und sagt, Mama, was sind das für Männer dort in die Fenster, Kirchenfenster? Dann sagt die Mutter, das sind Heilige. Und ich wollte sehen, wie der Junge reagiert. Und dann sagt der Junge nach einer Weile, wir stehen noch da, war eine deutsche Familie, Mama, jetzt weiß ich, Heilige sind Menschen, durch die Gott durchscheint. Halleluja. Das sind heilige Menschen wie du und ich, durch die Gott durchscheint, nicht mehr und nicht weniger. Gott möchte durch uns durchscheinen, mal in Rot, mal in Blau, mal in Gelb, mal in Lila, wie auch immer. Gott möchte durchscheinen. David ist oft gefallen, hat oft versagt. Am schlimmsten war die Sache mit Bathsheba und Uriah. Dass er sogar nicht einmal den Tempel bauen durfte, weil Blut an seinen Händen klebte. Das war so schlimm. Nicht die ganzen Kämpfe und Kriege, die er mal gemacht hat und die ganzen Morde. Nein, was Gott ihm ganz schlimm angerechnet hat, war dieser Meuchelmord am Uriah. Das war ein Verbrechen, so hinterhältig, hinterlistig. Stell den Uriah ganz weit an der Front und dann zieh dich schnell zurück, damit es den erwischt. Verstehst du? Das war Heuchelmord, Heuchelei und das war schlimm. Meuchelmord war das. Ja, er ist oft abgeglitten. Sogar, stell dir mal vor, da geht er nach Gaza dort und verstellt sich dann, um dort anzukommen, als ein blöder Schaum lässt er aus dem Mund fahren und so weiter, dass der König von Gaza sagt, also blöde haben wir genug dort in dieser Stadt, verstehst du, aber auf dem kommt es ja gar nicht an, lass uns David auch bleiben und dann geht er in die Schlacht, dann statt dass er Juda kämpft, kämpft er da unten irgendwo bei den anderen Leuten, verstehst du, und plötzlich merkt er, der König von Gaza, das ist Kuckucksei hier, dieser David bei uns in unserem Volk, wir können den nicht brauchen, da muss er heimlich verschwinden. Also du siehst, was die Geschichte von David ist so grausig. Manchmal ist er ja auch abgefallen und geht zu den Feinden über und kämpft gegen das Volk Gottes. Sein Leben weist viele Extreme auf. Davids Leben ist ein Musterbeispiel für uns, was die Gnade vermag. Er fällt und Gott lässt ihn aufstehen. Und David ist sehr schnell beim Sündigen und sehr schnell bei Vergebung anzunehmen und bittet Gott, als er erwischt wird, bittet gleich um Gnade, als der Nathan sagt, du bist der Mann, dieser Böse, der so ungerecht handelt, dass dem einen das Schäfchen wegnimmt und hat noch 99 im Stall. Du bist der Mann. Der Mann ist des Todes schuldig. Und das war das Urteil auch über ihn selbst. Seine vier Söhne starben. Der soll vierfach gerecht werden. Vier seiner Söhne starben. Aber Gott hat ihn immer wieder aufgenommen. Er hat für seine Sünden gebüßt. Und zwar reichlich, reichlich. Wir werden nachher noch sehen. Es wäre nicht richtig zu sagen, dass David ein guter Mensch war. Er war ein Mensch voller Fehler. Er hat gut begonnen. Und wisst ihr, oft ist der Anfang sehr gut. Und die Bibel sagt, schaut ihr Ende an. Wie endet der Mensch? Wie hört er auf? David fing an als ja, tapferer Held, als Superstar und er endet kalte Füße und zittert wie Espenlaub. Das waren seine letzten Tage. und macht auch noch da Fehler. Die meisten Fehler machen die Menschen nicht in der Jugend. Die schlimmsten Fehler, die fast unversöhnlich und unvergebbar sind im Alter. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Seine Lebensgeschichte ist ein großes Fallen und ein Aufstehen. Ist sehr voll von Vergebung, Versöhnung. Sein Name wird in der Bibel mehr als 1000 Mal erwähnt. Weißt du, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was war David wirklich? Was hat er angestellt? Er war der jüngste Sohn von Isai. Eigentlich sollte er gar nicht sein. Der Vater wollte ihn nicht haben, war ein Abgelehnter, abgelehnt von seinen Brüdern. Ja, geh auf die Weide und hüte die Schafe, dort bist du gut aufgehoben. Der Jüngste, der Kleinste, der hat gar nicht mehr gezählt. Und dann, als die Salbung kam, als die Salbung geschah, es ist interessant, alle 7 Söhne von Isai gehen da durch und, also keine Söhne mehr, keine Kinder mehr. Doch, der Jüngste ist draußen, na hol mal schnell. Und als er reinkommt, wird er sofort gesalbt. Du siehst, Gott hat den sofort noch auf der Weide erkannt, was er ist. Bei seiner Arbeit, bei der täglichen Arbeit. Ein junger David, reutlich und bräunlich, so lese ich 1. Samuel 16, Vers 12 und so weiter. Auf, salbe diesen. Salbe diesen schönen Jungen. Gott hat ihn erwählt, weil er nicht nur innerlich schön war, er war auch äußerlich schön. Weißt du, Gott schaut auf das Innere und auf das Äußere. Wenn das Innere gut ist, ist auch das Äußere in Ordnung. Ist das Innere nicht in Ordnung, ist das Äußere auch chaotisch. Das kann ich hier aus dieser Geschichte lernen. Und Gott hat das Herz gesehen. Nicht nur, dass es schön bräunlich war und Locken hatte und sonst was. David beherrschte so viele Fertigkeiten, verschiedene Fertigkeiten. Das sehen wir nachher in seinem Leben. Krieg zu führen, er war musikalisch begabt, dichterisch begabt, hat so viele Psalmen geschrieben. Viele Psalmen stammen aus seiner Feder. Sein Talent als Musiker oder als Hofmusiker beim König Saul war vom Nutzen, vor allem wenn der böse Geist kam. Dieser David war ein Exorzist, der spielt auf seiner Harfe und Teufel rennen weg. Lies mal das. Und Saul fand Erleichterung und der böse Geist wich von ihm. 1. Samuel 16, Vers 23. Davids Leben war bewegt, war dramatisch, er war nicht eintönig. Das ist, was Gott interessiert, dass dein Leben nicht eintönig und nicht langweilig ist. Immer das gleiche, der gleiche Rhythmus, kommst gar nicht mehr aus dem Rhythmus raus. Aufstehen, arbeiten, Zähne putzen und wieder ins Bett gehen. Nein, Gott wollte, dass sein Leben voller Dynamik ist. Und er wurde verfolgt. Lebendige Menschen werden verfolgt, die werden beneidet. Manche Leute werden auf die eifersüchtig. Dieser Saul wurde eifersüchtig auf David, weil die Leute nachgeschrien haben, Saul hat 1000 erschlagen und David hat 10.000 erschlagen. Verstehst du, überall, das kann ich gar nicht mehr hören, verbietet das. Verstehst du, aber nein, die Leute haben noch mehr gejubelt, David hat das und das getan. David war ein Retter, ein Heiland, war ein guter Kerl. Seine Biografie zeigt uns, was ein bekehrter Christ ist. Als ich erst David studierte und David begriff, habe ich begriffen, was ein richtiger bekehrter Christ ist. Er ist ein Mensch voller Widersprüche. Du sagst, Bruder, mal tut es. Wir sind ganz auf den Herrn gerichtet. Nein. Was sagt Paulus im Römerbrief? Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen bringe ich nicht. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und so weiter. Er hat Widersprüche. Auch der Apostel Paulus, auch die Heiligen und so weiter, waren voller Widersprüche. In einer Minute kann der Petrus sagen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nächste Sekunde sagt der Herr, Satan hinter mir. Ein Mensch voller Widersprüche. Wir denken, wir sind so alles dann ausgeglichen, balanciert. Nur noch Heilandsleute. Nee. Leute, lass uns vernünftig sein. Wahre Christen sind voller Widersprüche. Und wenn du einen Christen sehen musst, möchtest, dann schau dein eigenes Leben an. Auch du bist nicht perfekt. Auch du hast Risse in deinem Leben. Deine Vergangenheit holt dich ein, unter Umständen oder vieles andere mehr. Und jeder Mensch braucht Zeit, um seinen Charakter und seine Persönlichkeit zu entwickeln nach dem Willen Gottes. Und das schaffst du hier wahrscheinlich auf Erden noch gar nicht. Es gibt keine Abkürzung. Und Menschen, die eine Abkürzung in der Charakter- und Persönlichkeitsbildung erreichen möchten, die scheitern früher oder später, landen irgendwo in der Sackgasse. Erst am Ende des Lebens wird unser Leben definiert, was wir sind. Und da heißt es, als David starb und so weiter, er war ein Mann des Krieges. Ein Mann des Krieges. Er hat nur gekämpft gegen sich selbst, gegen andere, und was weiß ich, gegen die Probleme in seiner Umgebung. Er hat ständig gekämpft. Er war ein Mann des Krieges. Das ist summa summarum, dass die Überschrift über sein Leben, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann des Krieges. Und wie sah diese Kriege aus? Er war immer bereit zur aufrichtigen Umkehr, wenn es nötig war. Wenn ihm bestimmte Fehler deutlich gemacht wurden und so weiter, war er bereit, schlug er sofort an seine Brust und sagte, ja Herr, bitte vergib mir. Lies mal Psalm 91, das ist ein Bußpsalm aus dem Herzen Davids. Ja, obwohl er mehrere Ehefrauen und Nebenfrauen und so weiter hatte und hatte eine ganze Menge Fehler. Diese Frauen haben ihn nicht erziehen können, was seine Mutter bei ihm nicht geschafft hat. Das haben auch seine Ehefrauen, egal wie viele er hatte, nicht geschafft. Aber trotzdem, Gott sagte, ein Mann nach dem Herzen Gottes, 1. Samuel 13, Vers 14. Warum war David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Gehe immer noch der Frage nach. Was tat er, das so großartig war, dass Gott so imponierte? Es war nicht schön, was er gemacht hat mit der Bathsheba und dem Uriah. Das war nicht großartig. Die Volkszählung, was er gemacht hat, wofür Gott ihn kräftig gestraft hat und so weiter, war auch nicht großartig. Ja, David wollte stolz sein, wie groß meine Armee ist, wie viel Mann habe ich unter Waffen. Ja, und Gott sagte, bei mir zählt man nicht die Leute. Leute gehören mir und nicht dir. Bei mir zählt man nicht die Leute. Ich habe das einfach in Israel mal gelernt. Ich bin in Jerusalem in einer messianischen Gemeinde. Und dann frage ich den Pastor, als er mich so durch sein Gebäude führt, frage ich, Pastor, wie viele Leute hast du am Sabbat in deinem Gottesdienst? Dann sagt er, wir haben 250 Stühle und wir müssen manchmal so und so viel dazustellen. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht wissen, wie viele Stühle ihr habt. Ich wollte wissen, wie viele Leute du hast. Und dreimal habe ich den gefragt und er hat mir keine Antwort gegeben, bis ich gesagt habe, red mit mir nicht in Parabeln, sag mir die Wahrheit. Wie viele Leute habt ihr am Sabbat im Gottesdienst? Dann sagt er, wir Juden, wir dürfen Stühle zählen, Ochsen zählen, wir dürfen Häuser zählen, wir dürfen Geld zählen, aber wir dürfen nicht Menschen zählen. David wurde kräftig bestraft dafür, weil er die Leute gezählt hat. Deshalb, bei Gott zählt eine einzelne Seele manchmal mehr als die ganze Welt. Deshalb, wir sollen aufhören zu zählen und das will nur unser Stolz haben. Als wir nach Berlin kamen, da hat eine Pastorenfrau, meine Frau, angerufen immer und gesagt, Heidi, wie viele Leute haben sich bei uns bekehrt? Bei uns haben sich so und so viele Leute heute bekehrt oder am Sonntag bekehrt. Wie viele Leute sind bei euch geheilt? Wie viele Leute sind, bis wir dieses Bild hier ihr gesagt haben, bei uns zählt man nicht die Leute. Weißt du, selbst wenn die Leute denkst, die sind geheilt, ich weiß gar nicht, ob die geheilt sind. Vielleicht bilden sie sich ein, nur die Heilung. Ich weiß nicht, ob die richtig bekehrt sind. Ich war nicht dabei, denn nur der Heilige Geist bekehrt und verändert die Menschen. Und das geht nicht in 5 Sekunden. Aber die Leute brauchen Statistik. Und heutzutage ist bei den vielen Leuten Statistik. Wie viele Leute haben bei euch im Gottesdienst teilgenommen? Wie viele Leute haben das und das? Wie viele waren in der Gebetsversammlung? Gott zählt nicht, Gott wiegt. Halleluja, Gott wiegt. Gewogen und so leicht erfunden. Kennst du ja die Geschichte von Belsatzer? Ja, das nächste, was gar nicht so groß ins Gewicht fällt, ist, David war auch kein guter Vater. Er hatte zwar Mut gehabt und so weiter. Und die Kinder haben zeitlang mit ihm zusammengearbeitet, mit ihm gekämpft, Verwaltungsarbeiten erledigt. Ja, aber sonst, er war kein guter Vater. Ich komme nachher zurück. Aber dieses Thema, er hat Mut gehabt. Er war loyal zum König Saul. Ich tasse den Gesalbten nicht an. Er hat Erfolg gehabt, aber das alles fällt bei Gott nicht ins Gewicht. Wie viel Kriege er geführt hat. Er war ein Mann des Krieges, mehr nicht. Mehr steht nicht als summa summarum auf seinem Grabstein. So wie beim Billy Graham. Auf seinem Grabstein steht, das war ein Prediger des Evangeliums, mehr nicht. Wie viele Doktortitel er hatte und wie viele Tausende und Hunderttausende Leute er erreicht hatte, war vollkommen unwichtig für die Leute, für seine Familie. Das war nur der Prediger des Evangeliums. Das war ein Mann des Krieges. Der hat Kämpfe gehabt, solange er lebte, hat nur Kämpfe gehabt. Ja, oder wie viele Psalmen hat er gedichtet, wie viele Bücher hat er geschrieben, wie viele Gedichte hat er geschrieben, wie viele Siege hat er gehabt. Da steht gar nicht, das ist für Gott gar nicht so wichtig. Die Größe Davids bestand darin, dass er Sünden tat und die Sündenvergebung bekommen hat. Das war die Größe Davids in aller Liebe. Er tat Sünde und hat gleich, als er gemerkt hat, das war Sünde. Ja, weißt du, solange ich nicht weiß, dass es Sünde ist, ist es keine Sünde. Sünde ist nur dann, wenn das Gesetz da ist, wenn ich weiß, ich habe etwas übertreten, etwas Verbotenes getan, etwas Falsches getan, dann ist es Sünde, wenn du kein Gesetz hast. Wenn wir kein bürgerliches Gesetzbuch hätten, würden wir keine Fehler machen. Aber wir haben dieses Gesetz oder wir haben die 10 Gebote. Wir wissen, und wenn wir diese übertreten, haben wir das Gesetz, dann weiß ich, ich habe falsch gemacht. Aber solange ich das nicht weiß, mache ich keinen Fehler, bin ich ein Heiliger. Ja, in aller Liebe. Und David hat die Sünde erkannt und hat sofort um Vergebung gebeten. Und das Interessante, hochinteressante ist für mich, David hat über die Sünden anderer Leute hinweggesehen. Und das ist etwas Gewaltiges, wenn man das kann, über die Sünde anderer Leute hinwegzusehen. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, die Liebe, wo die Liebe da ist, die Liebe rechnet die Sünde gar nicht zu, geht drüber hinweg. Das geht mich gar nichts an, verstehst du? Mach das. Jeder muss selber büßen eines Tages für das, was er tut. Aber seine eigene Sünde, die nahm er sehr genau, als der Prophet Nathan kam oder wie der Heilige Geist es auch ihm offenbart wird, hat er gleich um Vergebung gebeten oder er vergab bereitwillig, er war großzügig im Vergeben, er war kleinlich zu sich selbst, aber großzügig zu den anderen. Das ist typisch für den Mann, für den Menschen nach dem Herzen Gottes. Zweimal verschonte das Leben Sauls, obwohl seine Freunde eben bedrängten, sogar David, du bist ein Dummkopf, wenn du den Saul jetzt nicht tötest, in 1. Samuel 24 und dann im Kapitel 26. Ja, er verschonte sein Leben, ging drüber hinweg, nein, ich werde meine Hände nicht schmutzig machen hier in dieser Geschichte. Er freute sich auch nicht über den Tod Sauls, weinte über den Tod des Sauls und über den Tod des Jonathans. David war ungewöhnlich geduldig, auch mit dem Schimmi, 2. Samuel Kapitel 19, Vers 16, der beschimpft ihn, hat Steine nach ihm geworfen, mit Dreck ihn beworfen. Und dann sagt Joab, soll ich dem den Kopf abhacken? Dann sagte David, nein, lass es. Vielleicht hat der liebe Gott ihm gesagt, er soll mich beschimpfen, damit ich Demut lerne, damit ich bescheiden werde. Wer weiß es, was da ist. Ein andermal zeigte David, dass er auch nicht so ist wie die Söhne der Zeruja. Joab insbesondere, der immer die alte Rechnungen begleichen will, immer wieder gut machen, also sich rächen wollte. Nein, David wusste, vergeben ist vergeben, lass es mal liegen. Und wenn es wirklich so schlimm war, wird Gott den Kerl zur Rechenschaft ziehen, nach meinem Tod, nach meinem Ableben. David wusste, wie man vergab, und David hat selbst bereitwillig Buße immer wieder. Und David war barmherzig mit anderen und ehrlich zu sich selbst. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist der Gedanke, der mich hier bewegt. Davids Größe bestand darin, so sehr auch er gesündigt hatte, so versäumte er nie, sich der Sünde zu stellen. Sobald er gewahr wurde, das war eine Sünde. Man muss auch gewahr werden, das war eine Sünde. Das war ein Fehler, ein grober Fehler gegen das Gebot Gottes. Weißt du, wir sündigen ja nicht gegen andere Menschen, wir sündigen gegen Gott. Und das wusste, gegen Gott darf ich nicht sündigen. Und was ist die Sünde gegen Gott? Denk drüber nach. Als Nathan ihn ermahnte, sagte er, ich habe gesündigt vor dem Herrn, nicht vor Menschen, nicht vor Bathsheba und nicht vor dem Uriah, ich habe vor Gott gesündigt, obwohl ich den Mann umgebracht habe und umbringen ließ, 2. Samuel Kapitel 12, Vers 13. Joab gab David oft falsche Ratschläge und deshalb ist er so oft gefallen und falsch reagiert. Aber diese Ratschläge waren nicht richtig. Er hat immer auf Menschen gehört, war auch labil. Und wahre Christen sind oft labil. Die wissen, was gut ist, was richtig ist. Das Gute, was ich weiß, das tue ich nicht. Verrückt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Da sind Christen mit Widerspruch. Sei nicht schockiert jetzt über die Predigt. Ich will dir nur helfen, dich zu verstehen, wenn du so ein Typ bist, so labiler Typ. Verstehst du, dass du sagen kannst, ich kann mich annehmen, wie Gott mich angenommen hat? Ich muss mich nicht verdammen, ich muss nicht in der Sünde untergehen, ich kann aus der Vergebung leben. Bei Gott gibt es viel Erbarmen und viel Gnade. Und David wusste, wie man vergibt, wie man Buße tut für sich selbst. Und er beschuldigte niemals, kann ich durchlesen, wo du willst, auch nicht den Joab. Er beschuldigte auch nicht die anderen Leute, er beschuldigte niemand für seine Fehler. Er stand immer, wenn er Fehler gemacht hat, stand immer zu sich selbst. Ich habe gesündigt. Und das ist das Schwerste, was ein Mensch überhaupt sagen kann. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Ich habe versagt. Ich bin gefallen. Ja, nein, das haben die anderen. Oder dann erzählt man, man ist falsch beraten worden, falsch motiviert worden, falsch was weiß ich was, alles falsch gewesen ist. Nein, ich habe gesündigt und fertig. Basta. Aber das ich bin schuldig, das können die wenigsten zugeben und sagen, ich bin schuldig. David entschuldigt sich nie, auch nicht in seiner Familiengeschichte. Ja, mein Vater oder der Opa oder was weiß ich, oder der Stammvater Judah, das war ein Hurer, verstehst du, hat unsere Familie, die ganze Sippe im Puff gezeugt. Verstehst du? Ja, der hätte alle, die anderen immer beschuldigen können, die anderen, die ganze Familie. Und heutzutage so viele Christen stellen so Familien auf und sagen, von dem kommt das. Und mein Vater war bei der SS, mein Opa war bei der Stasi-Leute, der oder was weiß ich, wo der gewesen ist, bei KGB. Das waren alles Mörder, Massenmörder. Ja, Gott wird mit allen fertig werden. Und eigentlich in der Bibel, wenn ich so die viele Leute angucke, das sind auch Massenmörder gewesen. Ein Elia schlachtete damals, als die Baalspriester sie blamiert hatten, schlachtete er 850 Baalspriester eigenhändig ab. Wir werden betrachten den Mann Elia, auch ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Prophet des Herrn. 850 Leute schlachtete er ab und dann zittert er selbst, als er hört, morgen bist du dran. Ja, David entschuldigt sich nicht. Ja, er gibt nicht dem Druck des Gewissens groß nach und so weiter und sagt, ja, ich bin falsch entwickelt, bin falsch erzogen worden, man hat mir das alles nicht beigebracht. Er selbst hat die Sünde erkannt und bekannt. Sünde kann man nur erkennen und bekennen. Wenn man die nicht erkennt, kann es auch nicht bekennen, kann es auch keine Vergebung haben. Es gibt keine Vergebung für nicht erkannte Sünde. Ich denke, ja, ich weiß nicht, wovon du redest, Bruder Matthäus. Ja, ja. Erkenne mal Sünde, deine Sünde. Wir müssen Sündenbewusstsein zuerst einmal entwickeln. Das ist falsch, das war nicht gerecht, das war nicht richtig, das war nicht in Ordnung. Die anderen können nicht sagen, du bist schuld. Aber nein, ich muss sagen, ich bin schuld. Alles andere kannst du vergessen. Er gebrauchte keine passive Sprache hier über seine Sünde. Das ist eine Funktionsstörung. Mein Gen, mein Wachstumsprozess. Ich bin gar nicht so weit gewachsen, noch nicht, gar nicht so weit entwickelt. Er hat sich nicht entschuldigt. Er hat gesagt, ja, das ist so, ich erkenne die Schuld und so weiter. Auch das nächste, was noch groß ist, was Christen lernen sollten, damit sie Menschen nach dem Herzen Gottes werden. Er trauerte nicht groß über seine Sünde. Er trauerte nicht groß über seine Sünde. Oh Gott, vergib, verzeih mir, sei mir gnädig, sei mir barmherzig und gütig. Ja, stundenlang, wochenlang, monatelang. Ja, verstehst du, er hat gar nicht groß gejammert. Ja, er hat es erkannt. Weil, ja, das war der negative Einfluss und so weiter. Und dass diese Beziehung, dass die Sachen sind passiert und hat er geweint und sein Herz ausgeschüttet oder in dem Fall da, als er mal für sein Kind geweint hat, der geboren wurde, bis er keine Tränen mehr hatte, dann war er fertig. Wenn du keine Tränen mehr hast, dann bist du fertig. Auch in der Geschichte mit deinen Sünden. Alle Sünden waren in erster Linie Beleidigungen an den allmächtigen Gott. Alle Sünden. Auch das, wo er um sein Knäblein da weint, das Kind von der Bathsheba, Psalm 51, da lese ich, an dir allein habe ich gesündigt, Gott, und übel habe ich vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein und nicht rein richtest und rein machst. Nur an dir allein habe ich gesündigt. Geschwister, wir müssen bewusst werden, ich habe nicht gesündigt gegen den Staat hier, gegen die Regierung, gegen Verkehrsregeln oder was weiß ich, gegen irgendwelche Gesetze. Wenn ich sündige, habe ich allein gegen Gott gesündigt. Fertig. Und dann muss ich diese Dinge mit Gott besprechen und in Ordnung bringen. Und vielfach kriegt man vielleicht, wenn man vor Gott tritt, kalte Füße, so wie dieser David hier. Und er lief niemals vor dem Licht davon, als der Prophet kam. Bitte red nicht, über die Sache redet man nicht. Nein, er ließ ruhig ansprechen. Du bist der Mann. Er war betroffen. Er hat die Zähne zusammengebissen, gab seine Schuld zu und brachte die Dinge so gut wie er konnte in Ordnung. So gut er konnte. Vielfach kannst du viele Sachen nicht in Ordnung bringen. Die Leute gibt es gar nicht mehr. Die leben nicht mehr, bei denen du was in Ordnung zu bringen hättest. Erstaunlich, David übernahm immer die Verantwortung für sein Handeln. Als der Absalom starb, Vater und Sohn, die sind im Clinch, im Krieg und so weiter, und dann weinte uns eines seiner Lieder, was er über Absalom singt und weint. Mein Sohn, lieber wäre ich gestorben, weil er wusste ganz genau, der Junge protestiert gegen mich, kämpft gegen mich, weil er von mir enttäuscht ist. Ich hätte mir mehr Zeit nehmen sollen für diesen Buben und so weiter. Und er hat in sich geschlagen. Ich wäre lieber gestorben. Und der Joab sagte, bist du verrückt, als du beleidigst unser ganzes Heer. Wir haben gekämpft, dass der Absalom jetzt endlich mal tot ist und jetzt flänzt und plärst wie ein kleines Kind. Hätte ich. Und so weiter. Und dann hat er aufgehört. Aber Davids Reaktion war vielschichtig. Er liebte zu vergeben. Er hasste die Sünde. Aber er liebte zu vergeben und anderen zu vergeben. Das hat ihm Spaß gemacht, irgendwie anderen zu vergeben. Er lebte fast im Neuen Testament, obwohl er 1000 Jahre vor Jesus lebte. Vergib und es wird dir vergeben. Vergib und es wird dir vergeben. So, wir sehen einmal David in verschiedenen Variationen. Zum Beispiel als Abner war böse auf Ischboschet hier, weil er hat ein paar Dummheiten gemacht. Er hat eine der Nebenfrauen Sauls genommen. Das war nicht anständig von dem König, dem Vorgänger, von seinem Vorgänger, die Frau zu nehmen, einer der Söhne Davids. Ja, und er hat das getan und war beleidigt, hat sich Abner dann an David gewandt und gesagt, diese Unterstützung ist gar nicht in Ordnung, dass du jetzt, obwohl das alles tot ist, dieses arme Weiblein, die sollte ja auch versorgt werden. Ich könnte es versorgen. Aber nein, David war da konsequent, weil Sünde ist Sünde und Sünde bleibt es. Der König lud dann Abner zu einem Treffen ein und verlangte gleichzeitig von ihm, dass er seine Frau Michal zurückbrachte, denn er war in der Familie Saul sehr stark integriert, dieser Abner, war sogar Heerführer. Bring mir die Michal, meine Frau, zurück. Nicht nur, dass du noch auch die noch heiratest, womöglich. Verstehst du, die Michal, die Tochter Sauls, bringt mir sie zurück. Und er hat gute Absichten gehabt. Er hat dann das gemacht und Abner hat bewerkstelligt, dass Michal zum David zurückkam. Ist so wichtig, das war seine erste Frau. Gegeben hat nach dem Sieg gegen Goliath. Nur zur Information. David hat versucht, Ordnung in seinem Leben zu bringen, sich nicht bestehen lassen von anderen, sich rauben lassen, denn Saul hatte dem Michal jemand anders gegeben, die Tochter. Er hat gesagt, den Lumpen da, diesen David, den wirst du nicht heiraten, mit dem wirst du keine Ehe führen. Und hat verheiratet, aber hier ist, du siehst, David führt alles zurück, oder dieser Abner, er veranlasst, dass alles zurückgebracht wird und so gut in Ordnung gebracht, wie gut nur möglich ist, wieder gut machen, gehört auch hier an dieser Stelle. Du kannst ehrlich sein und so weiter, friedlich leben und so weiter, aber wenn da irgendjemand da ist, und da war ein Quertreiber, dieser Joab, als er hörte, dass Abner in Hebron gewesen ist, ist er den Abner entgegengegangen und ihn unterwegs und umgebracht. Und auch hier wieder ist dieser David so mitleidfühlend, so barmherzig, herzensgut und ehrlich, versöhnlich. Und für den Joab, dieser Abner war ein Quertreiber, der muss weg, der schadet uns nur und so weiter. Nein, dieser David hat versucht immer wieder Ordnung in seine Familie zu bringen, aber es hat nicht immer geklappt. Weißt du, ich möchte hier eines sagen, auch als Christ, du kannst dir viel vornehmen. Ich mache alles biblisch, christlich, evangelistisch und apostolisch und charismatisch und weiß ich sonst noch wie. Das wird nicht gelingen. Und das hat auch beim David nicht geklappt. Da war der Joab, dieser Quertreiber, immer und hat immer wieder alles durcheinander gebracht, die Sache gekreuzt hier oder durchkreuzt. Und dies drohte die Unterstützung dann fast beinahe mit David und Israel zu zerstören oder im Haus Sauls, dass es kaputt geht. Das sind immer Quertreiber, die Unruhe hineinbringen im Leben eines Menschen. Du kannst 100-mal Frieden wollen und du kriegst keinen Frieden, weil Quertreiber da sind. Dieser Joab, der bringt es wieder durcheinander. Aber diese einfühlsame Art Davids, weißt du, musische Leute sind sensible Leute. Und David war so ein musischer Mensch, bei dem sogar bei seiner Musik Dämonen ausfuhren, war sehr mitfühlend, einfühlend. Und er stellt sich hinter der Bahre Abners nachher und folgt dem Leichenzug und singt ein Klagelied noch dazu. Er schießt, war einfühlsam. Er ist auf die Beerdigung gegangen. Manche Leute gehen nicht mal auf die Beerdigung von seinem Feind, obwohl dieser Abner ein Feind Israels war oder gegen Saul sogar mit Saul zusammen gekämpft hat in seiner Armee gegen David. Nein, er geht sogar hinter der Bahre und singt ein Liedchen noch auf den Abner. Ein Held ist gefallen. David zeigt sich immer wieder bestürzt über diesen Neffen Joab, was der alles so macht. Und da heißt es hier in der Bibel, sagt, ich bin aber heute noch schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Aber diese Männer, dieser Joab und dergleichen, diese Männer, die Söhne des Seruja, sind härter als ich. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, an seiner Bosheit. Der Herr vergelte an der Bosheit, an der Boswilligkeit. Da verstand das Volk, dass der Mord nicht von David ausging an Abner, sondern vom Joab, das ja gar nicht, sonst wäre er gar nicht in dem Sarg hergelaufen und hätte nicht die Totenklage angeführt. Später, wir sehen so viele Geschichten hier, sind so kleine Mosaiksteinchen, aber diese, das macht das Leben Davids interessant, menschlich, normal. Und so sollten ja auch wir sein. Wir sollten nicht gleich abbrechen. Wir sollen unsere Feinde lieben. Das ist ein Gebot der Bibel. Und erst wenn wir unsere Feinde lieben gelernt haben, so wie David hier, sind wir Menschen nach dem Herzen Gottes. Alles andere sind fromme Spielereien, Religion oder Religiosität. Als Ischboschet vom Abners Tod erfuhr, verlor er sogar den Mut. Also das war der Nachfolger dort im Israelreich, im Nordreich, in der Regierung Sauls, das existierte ja noch, verlor den Mut und er ging zu den, sofort hat sich ja dann der Sache David gestellt, dieser Ischboschet, ein Nachkomme Jonathans. Du siehst, Gott benutzt alles zum Besten. Auch so ein Mordfall, auch so Quertreiberei von diesem Joab. Gott benutzt immer wieder und wir sehen, wie David dann plötzlich das alles so managt und das in seinem Leben einfügt und hineinbringt. Und da sind in der Geschichte, als der Saul getötet wurde, danach, obwohl er schon 7 Jahre König in Hebron war, da haben sie da auf dem Pfahl den Kopf von Jonathan und den Kopf von Saul aufgehängt. Und David hat alles dran gesetzt, um die Köpfe wieder zurückzuholen und sie anständig zu beerdigen. Hatte Mitgefühl mit der Familie Sauls, obwohl es seine größten Widersacher waren. Ja. Der David, der Saul hätte ihn denn so schnell getötet, da schmeißt er diesen Pfeil dort und so weiter. Und David kann es nur ausweichen, dank der Gnade Gottes, weil Gott noch andere Pläne für sein Leben hat. Im Alter von 30 Jahren wird David König erst dann über Israel. Und es kamen die Ältesten zu König nach Hebron. Und König schloss mit ihnen einen Bund, also hier mit der Familie vom Saul. Einen Bund haben sie geschlossen. Frieden geschlossen. Und nichts ist köstlicher und besser als Frieden zu haben im Volk Gottes. Und die nächsten 33 Jahre herrschte David hier in Jerusalem dann später. Also das war eine ganze Herrschaft, 40 Jahre war. 40 Jahre Saul, 40 Jahre David, 40 Jahre Salomo. Das ist typisch, also ein Leben lang, 40 Jahre. Und er machte dann, das war das größte Ereignis in seinem Leben, er machte Jerusalem zur Hauptstadt. Also praktisch Jerusalem war keine Hauptstadt, das war nur die Jebusiterstadt. Hier lebte der eine König, Melchisedek, der dem Abraham mal den Zehnten brachte und so weiter, und da wo auch der Isaak mal geopfert wurde. Aber diese Gegend, diese Area wählte er und sagte, das wird die Hauptstadt, das verbindet Nordreich und Südreich. Und dann hat er die Stadt ausgebaut mit Hilfe von Hiram, König von Tyrus, baute sich einen Palast. Und in Jerusalem hatte er noch weitere Haupt- und Nebenfrauen gehabt und zeugte dann weitere Kinder, darunter dann noch 11 Söhne, zu den 6 Söhnen sowieso, was er schon hatte oder schon verloren oder verloren wird demnächst. Und einer von diesen Söhnen war dann der Salomo. Und Davids Taten nach der Salbung zum König über ganz Israel. Ja, zweimal ist er gegen die Philister losmarschiert und die Philister ließen die Götzenbilder zurück und zogen ab. Du siehst also, die Philister und die Bundeslade hat er wieder zurückgebracht, wo es hingehört, nach Jerusalem nachher, aber das ist auch ein langer Weg. Aber das gehört dazu, zu der ganzen Philosophie im Leben Davids. Gott an erster Stelle. Das ist, was Gott gefallen hat, worauf er stolz war. Und dann beschloss David irgendwann, dem Herrn ein Haus zu bauen. Aber zuerst mal die Bundeslade, die Gesetzestafeln nach Jerusalem zu bringen. Und das ging nicht so einfach. Zuerst einmal passiert etwas Schreckliches. Da haben sie die Bundeslade auf einem Ochsenkarren gesetzt. Kannst du ja die Geschichte nachlesen. Ja, und da rutschte der Karren aus und die Ochsen wurden ein bisschen wild irgendwie. Und der Enkel Abinadabs hier, der passte es an und berührte es und starb auf der Stelle. Das war ein Schrecken. So heilig ist Gott, wenn man ihn berührt. Stell mir vor, wenn ich jetzt die Bibel berühre und sterben würde, das ist nichts anderes wie das Gesetz Gottes von damals, die zwei Steintafeln berührt und er stirbte. So heilig ist Gott. Da merkte plötzlich die Heiligkeit des Herrn. Was ist der Herr? Und dann auch die ganzen Gedanken, die ab diesem Moment David hat. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Du musst mal die Heiligkeit erleben. Und solange du die Heiligkeit Gottes nicht erlebst, kannst du von der Heiligkeit nicht singen und nicht sprechen und nicht beten. Ja, diese impulsive Bewegung, dieser Fehlgriff und so weiter, wo der Usia mit dem Leben bezahlte, das ging dem David nach. Dass er sagt, stopp, wir bringen die Lade jetzt nicht weiter. Und dann wurde in den nächsten Gehöft oder so, wo es da war, die Lade aufgestellt. Denn die Lade sollte von Leviten auf Stangen getragen werden. Das war Gottes Gebot. Gott wollte nicht, dass man ihn berührt groß. Er sagt, bitte. Ja, Gott ist unsichtbar, Gott ist unberührbar. Niemand geht was an, was in der Bundeslade drin ist. Ja, Usias Tod war eine ernste Warnung vor den Gefahren des Ungehorsams gegen Gottes klare Anweisungen, gegen seine Heiligkeit, gegen den Inhalt, um was es geht. Wir sollten auch das Wort Gottes nicht missbrauchen. Und so viele missbrauchen die Bibel so nach ihrer Nase, legen sie aus, so wie es ihnen passt. Nein, wir können Gottes Wort nicht so auslegen, wie es uns passt. Wir sollen genau fragen, Herr, was willst du uns sagen? Zeig es uns. Usas Tod erschreckte den David so, er war so verschrocken, dass er den Transport der Lade abbrach und ließ da in das Haus von Obed-Edom, 2. Samuel Kapitel 6, Vers 9, unterbringen. Mach das und so weiter. Besorge, lass deinen Stall oder deine Hütte und so weiter stehen und so weiter. Und bis sich hier die Leviten organisiert haben und dergleichen. Nach 3 Monaten hat er dann die Leviten zusammen gehabt, die Lade tragen sollten nach Jerusalem. Und dann 3 Schritte vorwärts, 2 zurück. Und dann Opfer, verstehst du, immer wieder die ganze Strecke von Obed-Edom bis nach Jerusalem, die ganze Strecke ist voller Blut, immer geopfert, immer Opfer gebracht, 3 Schritte vor, 2 zurück, 3 Schritte vor. Wir denken manchmal, die Gegenwart Gottes in unser Leben zu holen, ist so ein Kinderspiel. Schnell die Hand aufheben, winken und so weiter. Der Herr kommt, nein, 2 Schritte vor und, 3 Schritte vor und 2 Schritte zurück. Und dann sind Opfer verbunden. Lämmer wurden geopfert, bis sie dort ankamen. 2. Samuel Kapitel 6, Vers 12. Und in Jerusalem wurde dann in einem Zelt die Bundeslade aufgestellt. Und dann passiert etwas Mysteriöses. David ist so happy, so voller Freude, wird er noch jung. Beginnt zu tanzen, zieht sich seinen Königsmantel ab, setzt die Krone ab, zieht sich nur einen Lendenschutz an und tanzt. Und dann guckt ihm Michael, seine erste Frau, zum Fenster, die Tochter vom Saul, benimmt sich so ein König. Ja, und hat ihn ausgelacht. Und du siehst auch wieder, wenn du andere Leute auslachst, schadest du nur dir selbst. Die Michael hat sich selbst geschadet. Sie hat den David ausgelacht, weil er sich so fromm benommen hat, so hysterisch benommen hat, so heilig benommen hat, vor dem Herrn getanzt, so voller Freude. Weißt du, du musst die Leute stehen lassen, wie sie sind. Und sie hat dann keine Kinder mehr gekriegt für den Rest seines Lebens. Praktisch, und damit ist die Familie Saul ganz ausgestorben. Denn sonst hätte es über Michael Nachkommen noch gegeben. 2. Samuel Kapitel 6, Vers 14. Und die Kritik, ja, an David, entblößt sich so ein König, entblößt sich so. Selbst wenn er halbnackt getanzt hätte, verstehst du, das war sein Gott ihm würdig. Und ich weiß oft nicht, was einem und dem anderen würdig ist vor seinem Gott. Der eine steht und er hebt die Hände hoch und ist weg. Und der andere kniet sich hin und was weiß ich, was er macht. Oder liegt auf dem Boden. Muss das sein? Das geht uns nichts an, was der andere macht. Und das ist das Ende. Nun ist das Königreich vereinigt. Und jetzt kam dem König im Sinn, jetzt muss ich dem Herrn ein Haus bauen, ein Zentralheiligtum, damit die vom Norden und Süden alle zusammenkommen und Gott anbeten. Und das teilte dem Propheten Nathan mit. Das war der Hausprophet oder der Wahrsager oder Weissager des Königs. Ja, tu das, was dir in dein Herz kommt. Und Gott segne dein Vorhaben. Doch als der das ausgesprochen hat, der Herr segne dich und der Herr soll dir helfen, ein Haus dem Herrn zu bauen, dann hat der Heilige Geist zum Propheten geredet. Was hast du denn gesagt, der soll das Haus bauen? Hast du mich gefragt? Und du siehst, der Nathan hat auch nicht Gott gefragt. Der hat nur gesagt, das gefällt, das ist wunderbar, dann werde ich der oberste Priester hier oder hohe Priester vielleicht noch womöglich in diesem Tempel, was da gebaut wird. Und dann sagt der Herr zu ihm, Nathan, geh und sag dem David, dass er das Haus Gottes nicht bauen wird. Stell dir vor, du willst das Haus Gottes, die Kirche, eine Kathedrale bauen, einen Tempel bauen, und das darf's nicht. Gott will den Bund mit dem David schließen, ja, das will er, und so weiter, und seine Dynastie stärken, aber sein Sohn soll den Tempel bauen, weil an deinen Händen Blut klebte, David. Uriah, dieser Mord an Uriah hat Gott vergeben, aber nicht verziehen. Dass es ihm erlaubt, nicht erlaubt war, nichts zu tun. Ich habe in Stuttgart und auch nachher später nach Heilbronn kam er aus Nördlingen, ein Mann, der hat sich bekehrt, der war sehr, sehr geschickt, der konnte den Faust auswendig, war ein Lektor und der war im Krieg. Und ich habe gesagt, Bruder, du könntest doch Prediger werden. Du bist so beredet, du kannst so, kennst die Bibel, kennst so viel, hast so viel Weisheit, könntest die Bibel verkündigen, Gottes Wort predigen. Sagt er, nein, ich darf nicht. Ich habe gesagt, wie bitte? Ich darf nicht. Und dann habe ich gesagt, und dann hat er mir erzählt, was passiert ist. Er war im Krieg Scharfschütze. Dann hat er an einem Tag 200 Leute erschossen. Und Gott hat zu ihm gesagt, an deinen Händen klebt Blut, du darfst nicht. Du kannst Kind Gottes sein, du kannst in den Gottesdienst kommen, du kannst Pastor unterstützen, du kannst dies und jenes machen, aber du darfst nicht predigen. Stell dir vor, auch da ist Gott ist konsequent manchmal. Und das hat er durchgehalten bis zum Schluss seines Lebens. Er hat nicht gepredigt, hat Leuten Traktate mitverteilt, hat dies und alles getan, obwohl er sehr beredet war und hat über Christus gesprochen, aber er sollte nicht auf der Kanzel stehen und groß den Champion spielen. Er ist ein Mörder und ein Mörder, ja, muss er sich so also auch das respektieren. 200 Leute an einem Tag und wir sind nur draufgekommen, als er uns besucht hat. Wir haben so Teller an der Wand hängen gehabt. Dann sagte Heidi, ich bin so versucht hier mein Gewehr mitzunehmen und diese Teller abzuknallen, abzuschießen. Und dann sagte ich, habe ich ihn erst gefragt. So Stück für Stück kam das raus, warum er das nicht tut, was er vielleicht tun könnte. Der hat irgendwo seine Berufung vermasselt. Da juckt es ihm. Und ich habe mit ihm gebetet und ihm Auftrag gegeben, seine Gewehre zu vernichten, auseinanderzubauen. Aber es hat ihn immer wieder gejuckt. Immer wieder gejuckt, dass dieses, weißt du, wenn du Gott dienst, es kribbelt in den Fingern. Sünde kribbelt immer noch in den Fingern, weil du dich angefasst hattest, weil du damit Schaden angerichtet hast, in aller Liebe. So. Jetzt gehe ich weiter. Der Bund und so weiter. David will einen Tempel bauen. Kapitel 7 sehen wir hier. Aber das geht nicht. Und dann dein Sohn soll es tun. David darf die Nägel sammeln, darf das Baumaterial zusammenholen, darf alles in die Wege leiten. Den König von Hiram darf er fragen, würdest du uns Holz aus Libanon schicken, von Tyrus hier und so weiter. Er hat alles arrangiert, dass es gemacht werden kann. Aber bauen durfte er nicht. Und so viele Menschen haben irgendwo Fehler in ihrem Leben gemacht. Und du solltest darüber still sein, ruhig sein, gar nicht an die große Glocke hängen. Ich habe 200 Leute an einem Tag erschossen. Verstehst du? Ich habe gesagt, behalte das alles für dich, das ist dein Problem. Weißt du, was da passiert ist? Es ist zwischen dir und Gott. Und nichts, das ist nichts für die Masse. Das ist, geht auch die Leute nicht in der Gemeinde an, was für ein Typ du bist, was du angestellt hast. Preise, dass Gott dir deine Schuld vergeben hat. Weißt du, wenn Gott uns die Schuld vergibt, bleibt man auch demütig. Halleluja. Und David blieb auch demütig hier. Und dieser liebe Bruder, blieb auch demütig. David hat dann sein Herrschaftsgebiet, Kapitel 8, weit ausgedehnt. Und in dieser Zeit suchte er nach weiteren Verwandten von Saul, denen er noch Gutes tun wollte. Weißt du, er war nicht zufrieden. Jetzt habe ich noch den Ishbosheth und da habe ich den Shimei noch. Aber vielleicht gibt es noch mehr Verwandte und Nachkommen vom Saul. Denn die haben ja einen Haufen Kinder gehabt, diese Leute. Wo sind sie denn? Er wollte sein Versprechen an Jonathan erfüllen. Als er Jonathan versprochen hat in 1. Samuel Kapitel 20, Vers 15, nimm deine Barmherzigkeit niemals von meinem Hause fort oder von unserem Hause fort, denn so weiter, der Herr ist mit dir, der Herr wird dir Gnade schenken und deshalb nimm du deine Gnade nicht weg von unserem Haus. Und wenn Gott dir Gnade gegeben hat, dann lass die Gnade auch für andere walten. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen, nur nebenbei. Und dann passierte noch etwas, da war noch jemand oder hat herausgefunden bei dieser Suche, dass da noch eine Schuld irgendwo liegt. Eine Hungersnot ist plötzlich im Land. Eine Hungersnot, und er fragt, was ist da los, als er die Sache nachging so ein bisschen, was ist da los, dass wir in diesem Land eine Hungersnot haben? Und dann kam es raus, einfach, dass Saul, als er König war, an diese Gibeoniter, die einfach sich reingemogelt haben ins Volk Gottes und Wasserträger und Holzfäller waren und irgendwann in der Ecke da neben Jerusalem im Benjamiterland wohnten, dass er sie vernichtet oder ja nicht vernichtet, aber fast ausrotten wollte, und dann fragte, was ist da los, Herr? Und dann sagte Herr, da ist eine Schuld, da liegt noch eine Schuld von deinem Vorfahren, von deinem Vorgänger, Schuld an die Gibeoniter, bring diese Sache in Ordnung. Und er hat die Sache in Ordnung gebracht und die Hungersnot hörte auf. Weißt du, wenn wir die Probleme, die andere eingebrockt haben oder die wir selbst uns eingebrockt haben, wenn wir sie ausräumen, ausmerzen und in Ordnung bringen, dann bringt Gott auch den Segen wieder. Da hört die Hungersnot, die Dürre oder was auch immer ist auf. Die Geschichte Davids wird in mehreren Teilen erzählt hier in 1. Samuel. Da ist die Affäre Davids mit der Bathsheba. Das war die schlimmste Sache, was überhaupt passierte. Der Mord. Und so weiter. Und dann dieses Vertuschen des Mordes. Ja, das alles kam ans Licht. Und wahrscheinlich nicht gleich, dass in der Boulevardpresse veröffentlicht wurde, sondern zwischen Nathan und David passierte. Denn die ganze Geschichte wurde nicht gleich groß ausgebadet. Weißt du, viele Christen möchten ganz groß wissen, dass es in der Bildzeitung kommt, in der BZ kommt und im Fernsehen Tagesthemen kommt und so weiter. Nein, zwischen David und Nathan ist die Geschichte passiert und zwischen Bathsheba, das musste alles besprochen werden, bereinigt werden. Und es ging nicht gleich an die Öffentlichkeit. Und eigentlich, Gott will nicht, dass wir die Sünde groß auf die große Glocke hängen. Schau, was der mir angestanden hat. Oder was der liebe Bruder da gemacht hat, 200 Menschen an einem Tag erschossen. Es ist wichtig, dass wir demütig vor Gott bleiben. Das ist bei Gott bekannt. Meine Schuld ist bei Gott bekannt und ich lasse sie bei Gott liegen. Im Grunde genommen passierte so vieles in seinem Leben, weil auch in dem Leben seiner Kinder, die Zeit läuft mir davon, aber ich will jetzt noch ein paar Gedanken schnell sagen. Weißt du, die Sünde mit Bathsheba passierte, weil er nicht da war, wo er hingehört. Da passierte die Geschichte, da geht er abends, kann nicht schlafen, eigentlich seine Mannschaft, sein Heer ist im Kampf gegen die Amoriter und er geht auf den Balkon spazieren, guckt runter. Es war wahrscheinlich Mondschein, Nacht und die Frau badet noch unten, eine hübsche Frau und so weiter. Und dann guckt er noch einmal hin und dann erkundigt sich, wem gehört die Frau und dann lässt er sie holen. Weißt du, wenn du nicht für Gott arbeitest, dann beschäftigt dich der Teufel. Das sehe ich an der Geschichte hier von David, beschäftigt der Teufel. Und das bringt einen großen Riss in sein Leben, was eigentlich seine ganze Geschichte irgendwie beeinflusst, die es fasziniert, und dann begeht er Ehebruch, aber das Ehebruch ist noch nicht alles. Dann versucht er die Sünde zu vertuschen, holt den Uriah von der Front zurück, lässt ihn besaufen, dass er berauscht ist, aber der geht nicht nach Hause, der bleibt vor der Tür sitzen und er nötigt reinzukommen, das geht nicht, das nächste Mal macht er noch einmal, damit er dem Uriah das Kind unterschieben kann, denn er hat erfahren, dass ihr Bathsheba schwanger ist. Er wollte vertuschen. Und das ist, was die meisten Leute mit Sünde machen. Die wollen die Sünde vertuschen. Eine Sünde zieht die andere Sünde nach sich. Geschichte für sich selbst, das könnt ihr aber nachlesen. Ich will das nur aufgreifen. Aber trotzdem war David ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er, als er das erkannte, das war Blödsinn, das war Dummheit, was ich gemacht habe, hat er sofort Buße getan, Psalm 51 geschrieben. Heißt er noch, die ist so gemein, er lässt den Uriah noch sein Todesurteil zu überbringen an dem Joab, lass den Kampf groß werden und dann zieh dich schnell zurück und so weiter, dass der Uriah stirbt. Und jetzt, pass auf, was jetzt war, jetzt hat der Joab David in der Hand. Eine Sünde, denn nur Joab weiß die ganze Geschichte, was da passiert ist mit dem Uriah, warum der starb. Jetzt hat er, die Macht der Sünde ist jetzt in Joabs Hand. Was willst du mir erzählen? Denk nur an Uriah. Was willst du mir erzählen? Denk an Uriah, was hast du mit dem Mann gemacht? Du hast ihn umgebracht und seine Frau genommen und sie geschwängert und was weiß ich alles, was du noch gemacht hast. Weißt du, wenn wir eine Sünde begehen und noch andere mit hineinziehen und andere beteiligen, wird es nur noch schlimmer. Wird es nur noch schlimmer? Dann haben die Leute dich in der Hand. Und das passiert so oft. Ja, als Herr Lustigen bei uns in der Gemeinde war, hat er eine Predigt gehalten über die Macht der Sünde. Da war ein, auf dieser Missionsstation in Südafrika, da war ein Junge, der hat ganz gerne mit Steineschleuder geschossen auf die Gänse, die vorbeizogen, und dann hat er eine Gans erschossen und immer wieder, und das hat der dunkle Missionar, der Negermissionar gemerkt, hat gesagt, warte mal, wenn der Missionar nach Hause kommt, dann werde ich das alles erzählen. Der hat ihn in der Hand gehabt. Und irgendwo, gibt es irgendwo welche Beobachter? Mitwisser. Und spätestens mein Gewissen ist auch ein Mitwisser. Da bin ich nämlich, da ist mein Gewissen mit dabei, wo das und jenes passiert ist. Wie auch immer, wir sollen sündenfrei sein. Wir sollen ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes sein und das tun, was Gott will und was Gott möchte von unserem Leben. Du bist der Mann, heißt es plötzlich. Ja, wir sind es und wir stellen uns der Sache. Und jetzt, was soll ich tun? Herr, ich bin bereit, auch mich zu blamieren, sagt dieser David hier. Und die vierfache Buße von David wird ausgesprochen und die bezahlt er selbst für seine Kinder. Ich habe jetzt nicht mehr Zeit, so viel über die Einzelheiten zu sagen, aber ich möchte nur eines sagen. Lasst uns von David lernen, normal zu sein, Mensch zu sein, sachlich zu sein. Lasst uns, wenn wir erkennen, dass wir gesündigt haben, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir versagt haben, dass wir schwach waren, zum Beispiel jetzt hier als Vater bei seinen Kindern, dass wir dazu stehen. Ich habe es versagt. Nicht, ich bin die tapfere Mutter, der tapfere Vater, dieser große Held, dieser Pastor. Nein, wir sollen uns nicht schämen, in dem Spiegel Gottes zu betrachten, das bin ich. Und als David zugab, verstehst du, da gab es wieder Ruhe und Frieden, auch in seinem persönlichen Leben. Und ja, er war bereit, das alles in Ordnung zu bringen, was er konnte, so viel er konnte. Vieles konnte er nicht mehr. Die Söhne waren tot. Die haben gelitten. Und ich muss noch ganz schnell gucken, ja. Jetzt lass uns zu bedenken, Psalm 3, was von David noch ist und so weiter, als der gejagt wurde, da heißt es, laut schrie ich zum Herrn um Hilfe. Laut schrie ich zum Herrn um Hilfe, als er gejagt wurde in Not. Du kannst nur eines machen und das ist, was Gott gefällt, laut um Hilfe schreien. Herr, hilf, Herr, erbarm dich. Lieber Gott, so wie David, so geht es vielen, vielen Gläubigen, sie müssen von einer Stufe, von einem Schritt, von einem Sprungbrett zum anderen leben und von einem Spannungsfeld zum anderen. Und ich höre so viele Christen schreien, Herr, warum geht es nicht? Herr, du willst uns zu Menschen machen. Du sagtest, lasset uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Herr Jesus, du möchtest unser Bild werden, unser Image werden. Du solltest dich in unserem Leben verherrlichen. Und deshalb beschütze die Gläubigen, die jetzt dir angehören, die nach dir schreiben. Und lass deine Kinder deinen Segen erfahren, dass sie wissen, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir normal, natürlich und menschlich werden. Nach deinem Willen. Amen.